Prima kennen Sie. Wir wollen etwas hören über die Strenge und die Güte Gottes. Und ich lese dazu zwei Verse aus dem Römerbrief. Zunächst aus Römer 11, Vers 22. Siehe nun die Güte und die Strenge Gottes. Gegen die, welche abgefallen sind, Strenge. Gegen dich aber, Güte Gottes. Wenn du an der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgeschnitten. Und ein Wort aus Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Meine lieben Freunde, es ist von äußerster Bedeutung, dass wir eine richtige Vorstellung von Gott haben. Denn Gott ist Herr nicht nur über unser irdisches Leben, sondern auch über unsere Ewigkeit. Gott ist unser Schöpfer, er ist auch unser Erhalter und er wird auch einmal unser Richter sein. Viele Menschen haben eine sehr oberflächliche Auffassung von Gott. Weit verbreitet ist ja der Ausdruck der liebe Gott. Das ist dann so ein freundlicher alter Mann, der immer bereit ist, 5 Grad sein zu lassen. Eine völlig falsche Auffassung von Gott. Diesen lieben Gott, den viele sich denken, den zeigt die Bibel uns nicht. Und dort allein finden wir das rechte Bild. Wie können wir Gott erkennen? Einige meinen in der Natur. Im grünen Wald ein Blick zum Himmel ist besser als ein lang Gebet, habe ich mal an einer Wand gelesen. Aber damit kommt man nicht hin. Besser erkennt man Gott in der Schöpfung. Wir können Gott auch aus der Erfahrung kennen. Aber dann geht es darum, dass sie richtig ausgelegt wird. Wir können Gott am besten aus der Bibel kennenlernen. Aber da besteht die Gefahr, dass wir sie einseitig lesen und einseitig auslegen. Die Gefahr ist immer da. Denken wir einmal an die vielen Sekten. Das ist nicht alles falsch, was die sagen. Die haben manchmal einige ganz richtige Grundsätze. Aber sie vernachlässigen andere wertvolle Wahrheiten vollständig, sodass ihre Lehre eine Verzerrung ist. Wir wissen, dass der Teufel, als er den Herrn versuchte, auch das Wort Gottes zitiert hat. Und daraus sehen wir, dass das Wort Gottes auch falsch gebraucht werden kann. Und der Herr Jesus hat uns da einen ganz wichtigen Hinweis gegeben. Er hat auf die Aussage des Teufels, es steht geschrieben, geantwortet mit dem Satz, wiederum steht geschrieben. Und eine Auslegung ist erst richtig, wenn sie dieser Prüfung standhält. Nicht nur es steht geschrieben, sondern auch wiederum steht geschrieben. Wie nun ist Gott? Gott ist allmächtig, allwissend, ewig. Gott ist vollkommen wahr und gerecht. Gott ist Liebe. All das sagt uns die Bibel. Und ich will noch eine Aussage hinzufügen. Gott ist kompromisslos. Das Wort steht nicht in der Bibel. Aber doch bin ich berechtigt, es zu sagen. Denn die Bibel beteuert, dass es bei Gott keine Änderung, keinen Wechsel gibt. In Jakobus 1, Vers 17 lesen wir von Gott, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten von Wechsel. Und in Jesaja 43 sagt Gott von sich, ja, von jeher bin ich derselbe. Und in Malachi 3, Vers 6 heißt es, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Wir können also davon ausgehen, dass Gott so bleibt, wie er immer gewesen ist und wie wir ihn aus der Bibel kennenlernen. Und darum sind die Berichte aus dem Alten Testament so wichtig. So wie Gott damals gehandelt und reagiert hat, wird er auch weiterhin handeln und reagieren. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass Gott vollkommen ist in seiner Macht und in seiner Weisheit, dass er absolut unabhängig ist, dass er darum bei seiner Einstellung bleiben kann. Ich zitierte schon vor einigen Abenden das Wort aus Psalm 97, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Grundfeste. Der Thron, ein Bild der Herrschaft, basiert auf diesen beiden Säulen, Gerechtigkeit und Gericht. Gerechtigkeit, eine der Grundeigenschaften Gottes, und Gericht, immer das Ergebnis, wenn Gott der Sünde begegnet. Wir Menschen haben ein sehr begrenztes Rechtsempfinden. Und das zeigt sich darin, dass wir unsere Gesetze laufend ändern. Wir passen sie immer wieder den neuen Gegebenheiten an. Und nicht nur den Gegebenheiten. Wir passen sie immer dem an, was die Mehrheit wünscht. Darum haben wir laufend neue Gesetze. Bei Gott gibt es das nicht. Er ändert sich nicht. Er bleibt bei dem, was er einmal festgesetzt hat. Aber er hat etwas Zusätzliches getan. Er hat seinen Sohn auf unsere Erde gesandt, um uns zu helfen, um uns zu retten. Und darin zeigt sich seine Güte und seine Liebe. Der Sohn Gottes kam, um unsere Sünden zu sühnen. Er kam, damit wir Frieden mit Gott finden könnten. Das wissen heute viele nicht mehr. Es gibt Evangelisten, die wollen uns sagen, dass der Herr Jesus gekommen ist, um unser irdisches Leben angenehm zu machen. Das stimmt überhaupt nicht. Er hat selbst gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und wenn einer zum Herrn Jesus findet, dann mag er manche Schwierigkeiten auf sich nehmen müssen. Der Herr ist nicht gekommen, um unsere irdischen Probleme zu lösen. Die sollen wir selbst lösen. Wenn da ein Armer ist, dann sagt er uns, wer zwei Röcke hat, gebe dem, der keinen hat. Das hat er uns übertragen. Aber die eine große Aufgabe, die kein Mensch hätte lösen können, die Frage der Sünde, unser Problem mit Gott in Ordnung zu bringen, die hat der Herr übernommen. Das war seine Aufgabe. Denken wir an das Wort aus Matthäus 16, Vers 26. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Und dazu müssen wir das Wort unseres Herrn noch nennen, dass er später sagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das, was wir nicht bringen können, das Lösegeld, das hat der Herr gebracht. Nun zunächst zur Strenge Gottes, und ich halte mich da zunächst an die Berichte des Alten Testamentes, füge dann einiges hinzu aus der Geschichte. Wir wissen aus dem Worte Gottes, dass Adam und Eva zunächst im Garten Eden, im Paradies, lebten in einer wunderbaren Gemeinschaft mit Gott. Gott hatte ihnen nur ein einziges Gebot gegeben, nicht essen vom Baum der Erkenntnis, und sie aßen doch. Da hat Gott sie hinausgetrieben. Er hat nicht gesagt, das war ja nur einmal. Er hat nicht gesagt, ich habe es Ihnen nur einmal gesagt. Er hat sie hinausgetrieben. Er hat festgesetzt, dass alle Menschen sterben müssen. Er hat den Erdboden verflucht. Da sehen wir, wie radikal Gott durchgreift, wenn Menschen sich über seinen Willen hinwegsetzen. Adams Nachkommen haben dann ein verhältnismäßig leichtes Leben gehabt. Vom Sündenfall bis zur Flut waren auf jeden Fall 1600 Jahre, vielleicht mehr. Aus der Zeit wird nichts berichtet von Krankheit, nichts von Krieg, nichts von Hunger. Es scheint alles gut und glatt gelaufen zu sein. Und was taten die Menschen? Sie übergaben sich ganz dem geschlechtlichen Leben, lebten das voll aus, und die, die in der Lage waren, versuchten, andere zu unterdrücken, sich als Herrscher durchzusetzen. Gott war empört, und seine Reaktion? Er beschloss, sie alle auszurotten. Man muss sich das einmal vorstellen. Gott beschloss, durch eine Flut, die wir als Sintflut kennen, die gesamte Menschheit auszurotten, bis auf 8, die in der Arche gerettet wurden. Wenn Diktatoren irgendwo eine Minderheit ausrotten, von vielleicht 20.000, 30.000 Mann, versuchen sie immer, das zu verheimlichen. Gott hat die Sintflut nicht verheimlicht. Er hat sie angesagt, er hat sie in seinem Buch berichtet, und Jesus Christus hat sogar darauf hingewiesen. Die Flut kam und brachte alle um. Gott scheut sich nicht, im Gericht einzugreifen. Das ist etwas, was wir wissen müssen. Denn er ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Wir dürfen uns nicht selber ein Bild machen, sondern uns an die Bibel halten. Dann machte Gott nach der Flut einen neuen Anfang mit Abraham. Aber das ging zunächst sehr langsam. Und mit Abraham. Es ging zunächst sehr langsam. Und erst der dritte Nachkomme, Jakob, hatte 12 Söhne. Zunächst war da immer nur einer. Und diese Nachkommen Jakobs brachte Gott nach Ägypten und sorgte dafür, dass sie abgesondert lebten, damit sie sich mit keinem anderen Volk vermischten. Die Juden oder die Israeliten waren damals gewissermaßen in ihrem ersten Ghetto. Und allmählich wurden sie unterdrückt und zur Zwangsarbeit angehalten. Gott holte sie heraus aus der Knechtschaft, gab ihnen am Berge Sinai das Gesetz, führte sie durch die Wüste bis an den Rand des verheißenen Landes, und da versagten die Israeliten, hatten nicht den Mut, in das Land hineinzugehen. Was tat Gott? Er bestimmte, dass sie 40 Jahre in der Wüste bleiben müssten, bis alle Männer, die beim Auszug mehr als 20 Jahre alt waren, gestorben waren. Das muss eine unsagbar traurige Wanderung gewesen sein. Die sind da hin und her gezogen, bis der Letzte, der über 20 war, gestorben war. Sie haben mehrmals gemeutert. Da war nichts zu machen. Gott setzte seine Strafe durch. Es war 400 Jahre später, war das Volk längst im Land. Unter König David waren sie reich und mächtig, fühlten sich sehr wohl. Und dann hatte David einen Sohn, Salomo. Das war ein Mann, dem es ungeheuer um Ansehen zu tun war. Er heiratete die Tochter des größten damaligen Königs, des Pharao von Ägypten, und baute ihr einen Götzentempel. Und dann drang der Götzendienst in Israel ein. Und Gottes Reaktion, er teilte sein eigenes Volk. Wenn wir aus dem Neuen Testament wissen, wie Gott zur Teilung und Uneinigkeit steht, dann erkennen wir, wie erbittert er gewesen sein muss
über den Götzendienst.
Das hat die Israeliten nicht abgehalten, weiterhin Götzendienst zu betreiben. Und das Ergebnis war, dass Gott sowohl das Nordreich als auch das Südreich in die Verbannung gebracht hat. Man meint, es wäre nicht möglich. Aber Gott hat Jerusalem den Feinden preisgegeben. Sie haben den Tempel zerstört, die Bundeslade vernichtet, die Tafeln des Gesetzes existieren nicht mehr. Gott hat nicht geschont, die Israeliten wurden in Ketten in die Verbannung geführt. Das war Gott nicht leicht. Er hat wieder und wieder gemahnt. Ich zitiere ein Wort aus dem Propheten Jeremia. Lass dich zurechtweisen, Jerusalem, damit meine Seele sich nicht von dir losreiße, damit ich dich nicht zur Wüste mache, zum unbewohnten Lande. Aber sie hörten nicht. Viele Jahre später, nachdem sie wieder zurück waren in ihrem Lande, wieder den Tempel aufgebaut hatten, den Priesterdienst fortsetzten, sandte Gott seinen Sohn. Den haben sie nicht erkannt, den haben sie gekreuzigt. Und im Jahre 70 kam über Jerusalem ein furchtbares Gericht. Nach zweijähriger Belagerung fiel die Stadt. Fast alle Männer, die gefangen genommen wurden, sind gekreuzigt worden. Man hat erst aufgehört zu kreuzigen, als kein Holz mehr da war. Man hat zum Teil an jede Seite eines Kreuzes eingeschlagen, weil man sie sonst gar nicht alle kreuzigen konnte. Gott hat unsagbar hart durchgegriffen. Und wenn wir die Geschichte der Israeliten bis heute verfolgen, so wissen wir, dass sie noch viel haben erdulden müssen. Wie steht es mit der Botschaft Jesu? Es gibt auch da immer wieder Menschen, die sind der Auffassung, dass Jesus Christus zu allem Ja sagt. Das stimmt nicht. Eine Frau wollte mich einmal recht in die Zange nehmen. Sie sagte, was verkündigen Sie, eine Froh- oder eine Drohbotschaft? Ich sage, ich bringe das, was in der Bibel steht. Sie sagt, was steht denn da? Ich sage, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nicht verloren ist Drohbotschaft. Ewiges Leben habe ist Frohbotschaft. Unser Herr hat uns die wunderbarsten Verheißungen gegeben. Etwa Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt den, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Er hat aber auch harte Worte gesprochen. Etwa in Matthäus 25. Weichet von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Wir müssen beide Seiten sehen. Wir müssen ein richtiges Bild haben von Gott. Warum zürnt Gott uns Menschen? Ich brauche da keinen eigenen Gedanken zu sagen, sondern kann es vorlesen aus dem Römerbrief, aus Kapitel 1. Da lesen wir in Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Dann in Vers 21, weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Das ist, was Gott von uns erwartet. Wenn wir wüssten, wie groß er ist, wenn wir wüssten, wie abhängig wir von ihm sind, wenn wir wüssten, wie geduldig er mit uns umgeht, würden wir ihn viel mehr anbeten, ihm viel mehr danken. Aber das Wesen des Menschen, der ohne Gott lebt, ist Ich-Sucht. Er hat das eine Ziel, sich selbst zu verwirklichen, aus sich selbst möglichst viel herauszuholen. Dafür tut er alles. Das ist sein ganzes Ideal. Das hat auch mancher große Mann bekannt. Napoleon zum Beispiel hat gesagt, Glück ist für mich die höchste Ausgestaltung meiner Fähigkeiten. Sich selber wollte er entwickeln, emporbringen. Das war für ihn Glück. Und der Buddhismus lehrt im Grunde genommen nichts anderes. Mir sagte einmal ein Anhänger dieser Religion, ein Deutscher, der, wie er mir sagte, jeden Tag bis zu 4 Stunden in Meditation über den Schriften der Buddhisten verbringt. Er sagte mir, ich habe eine Studienreise benutzt in die Vereinigten Staaten, um auch nach Kalifornien zu fahren, zum Selbstverwirklichungszentrum der Buddhisten. Das ist das Ziel. Aus dem Menschen alles herausholen, was herauszuholen ist. Wenn wir die Botschaft des Neuen Testamentes kennen, wissen wir, dass der Weg nicht taugt. Denn die Bibel sagt uns, dass in uns nichts Gutes ist. Da können wir nichts Gutes hervorholen, denn wo nichts ist, kann man auch nichts finden. Gott hat nun uns seinen Willen kundgetan durch das Gesetz. Das können wir als Information ansehen. Dann hat er uns gemahnt, einmal durch die Propheten, gewissermaßen von außen, dann durch das Gewissen, das ist die Stimme, die wir im Innern haben. Ich weiß, dass es viele unterschiedliche Auffassungen über das Gewissen gibt, und das Gewissen ist ganz sicher nicht gleich bei allen Menschen. Die Eskimos haben andere Vorstellungen als etwa die Araber, die in der Wüste leben. Aber die vernünftigste Deutung für Gewissen erscheint mir die, die ich einmal gelesen habe. Das Gewissen ist die Stimme, die einen Menschen an die höchsten Werte bindet, die er kennt. Für den Christen selbstverständlich an den Willen Gottes. Das sind die höchsten Werte, die wir Christen kennen. Und diese Stimme hat Gott jedem gegeben. Wir können sie unterdrücken, aber nur zu unserem Schaden, und wir entgehen damit nicht unserer Verantwortung. Dann hat Gott seinen Sohn gesandt auf unsere Erde, einmal als unseren Lehrer, unser Herr hat dauernd gelehrt, dann als unser Vorbild, er konnte sich als das Vorbild hinstellen, dann als den, der uns Gott geoffenbart hat. Ich erinnere noch einmal an das Wort, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Sehen wir jetzt noch einmal die Grundsätze. Gott hasst die Sünde. Wir Menschen sind Sünder. Gott wird einmal richten. Denken wir an das Wort aus Hebräer 9, Vers 27. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dann die Frage, wie kann uns geholfen werden? Und da kann ich nur Johannes 3, Vers 16 wieder zitieren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Nun wissen wir alle, wenn wir Christen von der Liebe Gottes sprechen, dann stoßen wir auf erbitterten Widerstand. Dann wird uns gesagt, Gott ist doch kein Gott der Liebe. Und dann wird hingewiesen auf alles Elend, das auf unserer Erde gibt. Und da gibt es sicherlich viel. Denken wir an die Armut. Es gibt doch Menschen, die werden im ganzen Jahr nicht einmal satt. Denken wir an die furchtbaren Krankheiten. Es gibt Menschen, die werden schon krank geboren und plagen sich hindurch. Denken wir an Ausbeutung, Unterdrückung. Denken wir an Kriege, in denen Menschen nicht zu Tausenden, sondern zu Millionen umkommen. Und dann werden wir gefragt, wo bleibt die Liebe Gottes? Wer das Neue Testament sorgfältig liest, der wird feststellen, dass wann immer uns gesagt wird, dass Gott uns liebt, und wenn uns das gezeigt wird, dass von der Gabe seines Sohnes gesprochen wird. Noch einmal Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Da steht nicht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er allen Menschen ein langes Leben schenkte, bei guter Gesundheit, hohem Einkommen, großem Familienglück, viel Ansehen und Erfolg. Das steht da nicht. Das hätten sie aber alle gern. Und das gibt Gott nicht. Gott hält etwas anderes für wichtiger, was der Herr Jesus ja in dem Wort ausgedrückt hat, das ich schon zitierte. Was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Gott sieht auf die Ewigkeit und die große Mehrheit der Menschen immer nur auf das irdische Dasein. Dabei wissen wir doch, was dabei herauskommt, wenn einer Erfolg hat. Es gibt viele reiche, erfolgreiche Menschen, die uns ganz offen sagen, dass ihr Leben unbefriedigend, dass es ein Jammer war, ja, dass sie nicht ein zweites Mal leben möchten. Ein bekannter Schriftsteller, ich glaube Somerset Maugham hieß er, lebt in einem außerordentlich schönen Wohnsitz, einen großen Park. Er hat allein 4 Gärtner, die den in Ordnung hielten. Als er 90 war, ist noch älter geworden, besuchten ihn auch die Reporter und fragten ihn, Sie, der Sie nun doch auf den Höhen des Lebens gelebt haben, möchten Sie gerne noch einmal leben? Er hat gesagt, auf keinen Fall. Unser Leben ist eine arme Sache, und doch denken die meisten immer nur daran, dies hier auszugestalten. Und Gott sieht die Dinge ganz anders. Gott bringt uns die Ewigkeit. Stellen wir einmal vor, sagen wir vom 15. bis 18. Juli, stände jeden Abend 2 Stunden in jedem Ort, in den Großstädten mehr, eine Fee, bei der jeder seine Wünsche vortragen könnte. Ich glaube, die Ersten würden sich alle einige Millionen suchen. Am Tage drauf käme einer auf den Gedanken, 100 Millionen oder 1 Milliarde zu fordern. Vielleicht würde einer sagen, ich möchte gern Bundeskanzler in Bonn werden. Die Fee würde sagen, bitte geh hin, die warten schon auf dich. Ein anderer würde gerne, Mittelstürmer bei Bayern München, auch das wäre sofort gelaufen. Wie viele wären da, die sagen würden, Fee, ich hätte gern Frieden mit Gott. Ich möchte gern eingehen ins ewige Leben. Seht, meine lieben Freunde, das ist unser Problem. Wir hängen mit unserer Kurzsichtigkeit fest an dieser Erde. Und wir nennen uns Christen und glauben Jesus Christus nicht einmal den schönsten Teil seiner Botschaft. Er sagt uns, dass er gekommen ist, um uns ewiges Leben zu geben. Er hat von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das hat er uns alles verheißen. Und die wenigsten glauben es ihm. Und die wenigsten wollen es überhaupt haben. Sie wollen sich alle hier einnisten. Und wir wissen doch, wie es mit den Alten steht. Immer schlechter, immer müder, Essen schmeckt nicht mehr, schlafen können sie nicht mehr, wissen nicht mehr, wozu sie da sind. Ist das denn unsere ganze Erwartung? Und da ist nicht mehr drin. Und dann kommt Gott und bietet uns das ewige Leben. Und die meisten sagen, kein Interesse. Was ist denn da eigentlich los? Die Menschen können es Gott nicht mehr glauben, dass er gütig ist. Das können die einfach nicht fassen. Dass er anders ist als wir, dass er nicht selbstsüchtig ist, dass er für uns etwas Großes und Wunderbares bereithält, können die allerwenigsten fassen. Und unser Liebe Gottes, wann immer die Bibel die Liebe Gottes betont, dann betont sie, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als unseren Retter. Das eine Wort habe ich nun schon oft genug zitiert, Johannes 3, Vers 16. Ich lese jetzt einen Vers aus Römer 5, Vers 8. Da heißt es: Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wir sehen, das ist in den Augen Gottes das große Problem, das gelöst werden muss. Christus ist für uns gestorben, um unsere Schuld zu sühnen. Und da sagt die Bibel, das ist der Ausdruck der Liebe Gottes. Nun ein weiteres Wort aus 1. Johannes 4, Vers 9. Da heißt es: Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Also darin ist die Liebe geoffenbart worden. Darin zeigt sie sich. Sie war immer da, aber jetzt wurde sie sichtbar. Worin? Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Der nächste Vers sagt dasselbe in anderen Worten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Das ist die große Botschaft des Neuen Testamentes. Und wenn ein Mensch das einmal erfasst hat, dann weiß er, dass Gott Liebe ist. Und nun müssen wir Folgendes sehen. Es wäre für Gott eine Kleinigkeit, uns allen angenehme Lebensbedingungen zu schaffen. Wäre doch nicht schwer für ihn, uns alle gesund zu machen. Es wäre doch nicht schwer, in jedem Land den Lebensstandard zu heben. Wenn das unser Heil wäre, das hätte Gott so aus dem Ärmel schlickern können. Aber seinen Sohn zu senden, unsere Schuld zu sühnen, das war auch für den allmächtigen Gott schwer. Das war die ganz große Tat. Mancher mag jetzt denken, hätte denn Gott nicht die Sünde vergeben können? Hätte Gott nicht seine Forderungen herabsetzen können? Hätte Gott nicht sagen können, wie etwa unsere Richter bei Jugendlichen, nun, er steht zum ersten Mal vor Gericht, mildernde Umstände, kleine Verwarnung, tu es nicht nur einmal. Könnte Gott das nicht machen? Wir müssen wissen, Gott ist heilig. Das ist sein Wesen. Der kann nicht anders. Der steht voll und ganz auf dem Boden von Wahrheit und Gerechtigkeit. Gott hasst die Sünde. Im Grunde genommen ist das etwas Herrliches. Auf unserer Erde gibt es doch keine Gerechtigkeit. Da ist doch niemand, dem wir wirklich ganz trauen können. Und selbst von den Leuten, die in den höchsten Stellungen sind, da hört man doch immer wieder, da ein Skandal, da ein Skandal, wieder muss einer zurücktreten. Es ist doch ein Jammer. Und dann zu wissen, dass der oberste Chef da oben absolut gerade ist und richtig, dass da nie eine krumme Sache vorkommen kann, das finde ich eine der schönsten Botschaften, die wir hören können. Um uns nun zu helfen, musste Gott die Schuld sühnen. Und das hat er getan in seinem Sohn. Und das war unsagbar schwer für den Vater und unsagbar schwer für den Sohn. Sehen Sie, meine lieben Freunde, in der Bibel stehen viele Wunder. Da wird uns zum Beispiel gesagt, dass ein Toter auferweckt wird, oder dass ein Sturm gestillt wird, oder dass Feuer vom Himmel fällt. Ich habe mir angewöhnt, die Wunder in drei Klassen einzuteilen. Und die Wunder, die ich soeben nannte, die tue ich in die unterste Klasse. Kleine, leichte, nebensächliche Wunder. Mehr ist das nicht für Gott. Ein viel größeres Wunder steht im ersten Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Dagegen sind die Sachen, die ich soeben genannt habe, Kleinigkeiten, die kaum der Rede wert sind. Aber dann gibt es ein drittes Wunder. Das ist viel, viel größer als das aus dem ersten Satz der Bibel. Das ist das Wunder aus Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das Wunder der Liebe Gottes, die ist größer und gewaltiger, als wir überhaupt erfassen können. In Epheser 3 lesen wir, dass der Apostel Paulus dafür betet, dass die Epheser erkennen möchten, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, dass der Sohn Gottes starb, um unsere Schuld zu sühnen. Das ist das gewaltigste Wunder, das man sich vorstellen kann. Und das hat Gott getan, um sündigen Menschen wie mir und wie dir zu helfen. Er hatte keinen anderen Weg, aber in seiner Liebe ist er diesem Weg gegangen. Wir können nie mit der Nachsicht Gottes rechnen, aber wir können die Gnade beanspruchen, die der Herr Jesus für uns bereithält. Da ist nur ein einziger Weg, das Opfer Jesu, das uns den Zutritt zu Gott gibt. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Gott wird glashart einmal richten, gar kein Zweifel. Aber heute bietet er jedem Gnade und Vergebung an. Eines der schönsten Worte steht in 2. Korinther 5, Vers 21. Da heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Den, der Sünde nicht kannte, der ist Jesus Christus. Und den hat Gott zur Sünde gemacht, und dann in ihm die Sünde der Menschheit gerichtet. Dieser Vers zeigt uns in einer wunderbaren Weise den Tausch der Rollen. Der Herr Jesus nahm unseren Platz ein. Er, der Heilige und Vollkommene, wurde zur Sünde gemacht, damit wir, die Sünder, Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Nichts weniger als Gottes Gerechtigkeit genügt. Gott will uns einmal bei sich haben. Die Bibel sagt uns, dass wir Kinder Gottes werden. Das sind ernstzunehmende Sätze. Und da genügt keine Gerechtigkeit, die ein Mensch sich mit Anstrengung und Vorsätzen erwerben mag. Nein, wir brauchen Gottes Gerechtigkeit. Und die kann er uns schenken, weil Jesus Christus für uns zur Sünde gemacht wurde. Da ist der Tausch der Rollen. Der Herr nahm unsere Schuld auf sich und schenkt uns Gottes Gerechtigkeit, die vollkommene Gerechtigkeit. Was muss ein Mensch beitragen? Ich sage das jeden Abend, weil ich das für das Allerwichtigste halte. Wir können nur Vergebung finden, wenn wir in Buße und Glauben zum Herrn Jesus kommen. Einen anderen Weg gibt es nicht. Jeder ist auf die Vergebung, die der Herr geschaffen hat, angewiesen. Es kam einmal ein sehr religiöser Mann zum Herrn, Nikodemus. Ich bin überzeugt, dass er ein sehr anständiges, feines Leben führte. Und ich glaube, mit dem hat der Herr Jesus am härtesten gesprochen. Das ist leider der Fall. Die, die sich für fromm und geistlich und gut halten, die nehmen die Gnade Gottes am allerschwersten an. Und zur Zeit Jesu kamen auch am leichtesten die Dirnen und die Zöllner. Möchte Gott uns doch die Augen dafür öffnen, dass wir alle schuldig sind, dass keiner von uns vor Gott bestehen kann, dass wir auf sein Erbarmen angewiesen sind. Und dieses Erbarmen bietet er uns. Gott ist sich selbst treu geblieben. Er kann seine Maßstäbe nicht senken. Aber in seiner Liebe hat er selbst unsere Schuld gesühnt. Ich erinnere an unser Wort zu Anfang. Siehe nun die Strenge und die Güte Gottes. Gott greift ganz hart durch gegen alle Sünder. Aber in seinem Sohn bietet er jedem Vergebung an. Golgatha ist Gottes letztes Angebot an uns. Wer das ausschlägt, hat keine Möglichkeit. Aber diese Gnade steht jedem offen. Golgatha, das Werk am Kreuz, ist nach meiner Überzeugung das Radikalste, was je auf unserer Erde geschehen ist. Das tat Gott, um uns den Weg zu ihm zu öffnen. Und nun geht es um die Frage, erkennst du, wer du bist? Erkennst du, wer Jesus Christus ist? Du bist ein Sünder auf dem Wege ins Gericht. Ich sage dir das ganz offen, denn das musst du wissen. Und Gott bietet dir Vergebung und Gnade an in seinem Sohn. Wenn du willst, kannst du kommen. Wenn du nicht willst, kann dir keiner helfen. Gott bietet uns nicht mehr als sein Wort. Das könnte ich aus der Bibel nachweisen. Er hält sein Wort für ausreichend. Und darum kann ich dich nur drängen, nimm Jesus Christus im Glauben an als deinen Erretter und Herrn. Tu es heute. Er ist Gottes letztes Angebot, aber auch sein schönstes. Darin ist die ganze herrliche Liebe des großen Gottes zusammengefasst. Und er ruft uns in seinem Sohn zum Heil und zum Leben. Möchte Gott dir schenken, dass du dich rufen lässt.